So, ihr Lieben, wenn man auf so einer Konferenz war, dann bei 1000 Leuten, ne, und dann sitzt man wieder unter 20. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Mir ist dazu eingefallen, vor 10 Jahren gab es ja in Chemnitz die große Pro-Christ-Evangelisation. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Da waren wir noch in Limbach, nahe dran, und hatten also in Chemnitz immer teilgenommen. Ihr habt es wahrscheinlich irgendwo per Leinwand miterlebt, ne? Viele von euch. Und da gab es ein Lied, ein Themalied, was sich durch die ganze Woche hindurchgezogen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt oder es noch irgendwo im Ohr habt. Da kann man nur staunen, staunen über Gott und die Wunder, die er tut. Da kann man nur staunen. Mit dem Staunen ist das ja so eine Sache. Kinder können das besonders gut, wenn sie etwa mit offenem Mund und mit großen Augen vor dem Gabentisch am Weihnachtsabend stehen oder vor einem Wunderwerk der Technik. Wir Erwachsenen tun uns mit dem Staunen da schon schwerer. Wir sagen zwar, da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich, oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht so genau, jedenfalls so ähnlich. Aber da braucht es schon mehr als den Roller unterm Weihnachtsbaum, damit wir zum Staunen kommen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, staunen wir, wenn wir so auf einem majestätischen Gipfel stehen in den Bergen. Bald kommt die Urlaubszeit wieder und einige von euch fahren gerne in die Berge und dann steht man da so oben und guckt runter und es ist majestätisch. Oder man kann auch staunen, wenn man vor einem kleinen Babykörbchen steht und das Wunder eines neuen Lebens sieht. Als unsere kleine, oder als, ja, jetzt große, damals kleine Julia geboren wurde, also unsere mittlere, da wohnte gegenüber der Tobias Adner, so, war auch nicht sehr viel älter, und er kam dann, schaute in das Körbchen hinein und sagte, Mutti, guck mal, die kleinen Fingernägel, die sind nur wie ein Stecknadelkopf, aber sind völlig perfekt ausgebildet. Es ist schon genial, wenn man so ein Wunder der Schöpfung sieht. Manchmal kann man staunen, wenn man so unter dem Sternenhimmel im Sommer ist. Kinder singen dann so das alte Kinderlied, weißt du, wie viele Sternlein stehen. Ne? Und ich habe euch heute einen Psalm mitgebracht. Wir sind zurzeit in der Herberge mit den Psalmen beschäftigt. Das heißt, wir gucken uns ganz verschiedene Psalmen an. Und ich habe euch, erahnt schon, einen Psalm mitgebracht, der auch uns in das Staunen mit hineinnimmt. Psalm 8. Und ich lese uns diesen Psalm. Er ist ein großes Lob Gottes, aber zugleich auch eine Platzanweisung für uns Menschen. Aber dazu später mehr. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit, was auch immer das für ein Instrument war. Wahrscheinlich so ein harfenähnliches Saiteninstrument. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Soweit Psalm 8. Da kann man nur staunen. Vielleicht kannst du mal bitte die erste Folie uns anbeamen. Ein erstes über Gott, seine Hoheit, über seine Macht und über seine Genialität. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Psalm 8 beginnt und er endet mit den gleichen Worten. Da steht beide Male, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. So beginnt Psalm 8 und so endet Psalm 8. Das ist gewissermaßen so eine Klammer, der Rahmen, der diesen ganzen Psalm zusammenhält. Und wir wissen noch, wenn ihr noch euch ein bisschen an die Mathematik erinnert, so eine Klammer ist ziemlich entscheidend. Also wenn man die außer Acht lässt, wird die ganze Rechnung schief. Ne? Das, was in der Klammer ist, muss, wenn ich mich recht erinnere, immer zuerst gerechnet werden. Ne? Richtig? Ja, gut, danke. Schon lange her, aber das ist gerade noch so ganz weit hinten. Ist das noch da? Also, und auch hier die Klammer, die diesen Psalm umfasst, am Anfang und am Ende dieser Satz, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. David lobt staunend seinen Gott und alles, was dann auch gesagt wird, in der Klammer, was auch über den Menschen gesagt wird, mit großer Wertschätzung, es steht eingerahmt da von diesem Lob Gottes. Und das bringt mich zu einem ersten wichtigen Gedanken. Nur wenn wir auf Gott sehen, werden wir sehen, was auch unser Platz als Menschen in dieser Welt ist. Nur wenn der Rahmen stimmt, wenn die Klammer stimmt, werden wir auch unseren Platz in dieser Welt gut ausfüllen können und werden unseren Platz auch finden. Nur in der Bindung an den lebendigen Gott finden wir dann auch unsere wahre Bestimmung. Nur wenn wir ihn anbeten, und ihn auf dem Thron unseres Lebens haben, können wir auch unser Menschsein so leben, dass dann dieses Herrschen über die Natur, von der ja auch die Rede ist hier, dieses Herrschen, dann nicht zur Ausbeutung und nicht zur Zerstörung wird. Dazu später noch ein bisschen mehr. Also, zunächst mal halten wir fest, David erkennt in der wunderbaren Schöpfung Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit, Gottes Majestät. Im Mittelalter hat man ja sogenannte Gottesbeweise gesucht. Also Thomas von Aquin, 1224 geboren, ein sehr einflussreicher Philosoph des Mittelalters und Theologe seiner Zeit, der hat 5 sogenannte Gottesbeweise beschrieben. Oder besser Wege, wie man die Existenz Gottes erkennen kann. Nun wissen wir, dass es weder einen wirklichen Beweis für Gott gibt, noch einen Beweis gegen Gott geben kann. Es gibt unzählige Hinweise und sehr plausible Gründe, aber beweisen können wir Gott nicht. Auch heute nicht, sonst bräuchte es ja den Glauben nicht. Aber ein sehr wichtiger Hinweis auf die Existenz Gottes ist die Schöpfung. Und nicht wenige Wissenschaftler, die tiefer in die Geheimnisse der Natur eintauchen, sie kommen an den Punkt, wo sie sagen, das kann kein Zufall sein. Dahinter muss ein genialer Planer stecken. Wenn die Ausführung schon so schön ist, muss es einen genialen Planer dahinter geben. Albert Einstein, dieser große, geniale Physiker, dem wird ja der Vergleich zugeschrieben, dass eine zufällig entstandene Welt genauso unvorstellbar sei wie eine Explosion in einer Druckerei, bei der rein zufällig eine ganze Zeitung entsteht. Und er sagte, noch viel unwahrscheinlicher ist es, dass die Welt durch einen Zufall entstanden ist. Also, die Schöpfung ist ja viel komplexer noch als eine Zeitung. Wenn man sich das mal anguckt, schon die Bausteine eines Menschen, ne? DNA und so weiter. Also halten wir fest, die Schöpfung will uns auf den Schöpfer hinweisen und auf seine Genialität, auf seine Größe. Und wenn wir jetzt gerade im Frühjahr durch die wunderschönen blühenden Felder gehen, durch unsere Gärten gehen, und wenn wir die Schönheit der Natur wahrnehmen, ich glaube, dann dürfen wir immer wieder singen, Herr, wie groß bist du? Das ist das Erste, was mir hier auffällt. Ich habe eine schöne Geschichte gefunden. Vielleicht kennt ihr die auch von dem Ehepaar, das zum Zelten gefahren ist. Also, zum Camping. Wir fahren ja auch zum Camping, haben aber jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr drüber, also so einen Wohnwagen. Ne? Aber die sind noch mit dem Zelt gefahren und in der Nacht nach einigen Stunden Schlaf weckt die Frau den Mann auf und sagt, schau doch mal nach oben und sag mir, was du siehst. Der Mann sagt, also ich sehe Millionen von Sternen. Die Frau fragt, was denkst du jetzt? Der Mann noch etwas schlaftrunken, aber offensichtlich intellektuell ziemlich gebildet, sagt also, astronomisch gesehen sagt es mir, dass da Millionen von Galaxien und Billionen von potenziellen Planeten sind. Und dann sagt es mir zeitmäßig, dass es ungefähr 3.15 Uhr ist. Theologisch sagt es mir, es ist offensichtlich, dass der Herr allmächtig ist und wir alle klein und unbedeutend. Und meteorologisch sagt es mir, morgen haben wir einen schönen Tag zu erwarten. Was sagt es dir? Die Frau ist für einen Moment still und sagt dann, also ganz praktisch sagt es mir, jemand hat unser Zelt gestohlen. So kann es gehen, ich fand das so herrlich. Manchmal erden einen die Frauen ganz schön, oder? Also, David sieht die Schöpfung und er beginnt, seinen Gott zu loben. Und das Erste ist, schlicht und ergreifend, auch wir sind eingeladen, das Staunen über Gottes Wunderwerke nicht zu verlernen. So wie der kleine Junge, Mutti, schau doch mal, wie genial diese kleinen Fingernägelchen sind. Aber nun geht das Staunen weiter. Da kann man nur staunen. Ein zweites. Über Gottes Zuwendung zu uns Menschen trotz seiner Größe. Jetzt gucken wir mal noch weiter uns diesen Psalm an, beziehungsweise bleiben wir mal noch ganz kurz bei der Klammer. David sagt, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Und ich habe so gedacht, das sind drei wichtige Wörter am Anfang und am Ende. Herr, wo Luther Herr geschrieben hat, dort steht eigentlich immer Yahweh. Ne? Er hat das mit Großbuchstaben geschrieben, Herr, und es geht auf die hebräische Bezeichnung Yahweh, also der Name Gottes zurück. Ich bin der, ich bin da für euch und ich bleibe in Ewigkeit dasselbe. Ich bin der, ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der, für euch da ist. Dieser gewaltige Gott, er ist der Herrscher in allen Landen, der den Sternen ihre Bahn zugewiesen hat. Zu ihm sagt David, Herr, unser Herrscher. Man kann schnell darüber hinweglesen, aber ich glaube, auch hier drinnen begegnet uns eine Programmatik. Der gewaltige, große Gott, der ewige Gott, der den Sternen ihre Bahn zugewiesen hat, er wird ganz persönlich unser Gott. Friedrich Nietzsche, ein ziemlich problematischer Philosoph, will ich mal so sagen, der hat mal sehr menschenverachtend gesagt, der Mensch ist nur Ungeziefer in der Erdrinde. Auf der einen Seite hat er ja recht, wenn man die Größe des Weltalls sieht und auch die Größe der Erdkugel und dann einen einzigen Menschen, von der Relation her stimmt es wohl. Aber nicht von dem Wert her, den uns der ewige Gott beimisst. Und es wird schon deutlich hier, schon in der Klammer dieses Psalmes, dass David betet, Herr, unser Herrscher. Und damit wird deutlich, wie er Gott sieht. Der große, ewige Gott ist in Jesus unser Gott geworden. Und das ist nun nicht die Vermessenheit einer Ameise, die den Elefanten umarmen will, sondern das ist das, was Gott seinem Volk zusagt. Schon ganz am Anfang, als Gott sein Volk aus Ägypten aus der Sklaverei herausgeholt hat und als er ihnen dann die Gebote gegeben hat. Wie beginnen sie? Erinnert ihr euch? Ich bin der Herr, nicht ein Gott, sondern dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland herausgeführt habe, der ich dich befreit habe. Ich bin dein und du bist mein. Damit beginnt's. Übrigens, auch nur so werden wir in Zugang zu den Geboten kriegen können. Alles andere wird zur Moral. Wenn auch dort die Klammer nicht stimmt, ich bin dein und du bist mein, dann wird alles zur Anstrengung, wird zur Mühe und wird zu einem Kampf, der am Ende in Krampf ausartet. Also, ich bin dein und du bist mein, Herr, unser Herrscher. Ich finde das so schön, dass uns in der Größe Gottes zugleich diese ganz, ganz große Liebe begegnet und diese Zusage, du bist mein Herr, unser Herrscher, wir gehören dir. Gott ist so verliebt in seine Menschen, dass er ihnen nicht nur sagt, ich bin der Schöpfer und Herr, sondern nun auch, ich bin dein und du bist mein. Für immer stehe ich an deiner Seite. Da kann man nur staunen. Ein drittes. Da kann man nur staunen über Gottes Machtausübung. Wie übt denn der große, ewige Gott seine Macht aus? Was sagt uns dieser Psalm? Gerade gegenüber den Feinden. Also in der antiken Göttervorstellung gab es die furchtbar blitzeschleudernden Götter. Aber in unserem Psalm wird uns der große majestätische Gott ganz anders beschrieben in seiner Machtausübung. Und da heißt es, aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber gestolpert seid. Aus dem Munde der jungen Kinder und der Säuglinge hast du dir eine Macht zubereitet. Für mich liegt ein Mehrfaches darin. Zunächst, das Lob der Kinder, ja ihr Gebet, selbst das Lallen eines Säuglings, ist ein machtvolles Lob Gottes. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Kinder schon Gott loben. Und ich muss euch sagen, mich haben Kinder im Gottesdienst nie gestört, außer es waren meine eigenen. Weil irgendwie habe ich mich da immer verantwortlich gefühlt. Das ist komisch. Aber ansonsten, Kinder im Gottesdienst, etwas ganz, ganz Wichtiges, etwas Schönes. Es gibt manche Gemeinde, wo man über dieses Thema sich furchtbar zerstritten hat, wenn mal ein Kind im Gottesdienst quäkt. Wir hatten letztens Ankerabend in der Herberge, also Lobpreisabend. Das sind vielleicht so 70 Leute oder so, ne, die da kommen unter der Woche. Und an dem einen Abend, jetzt beim letzten, waren drei Kinder mit dabei, so 30 kleine Kinder. Und die sind, als wir Lobpreis gemacht haben, sind die nach vorne gekommen, haben sich vorne vor die Band mit hingestellt und haben mit erhobenen Händen Gott gelobt. Das war so ein Bild, das hat mein Herz berührt. Wenn Kinder Gott loben, Gott hat sich eine Macht zubereitet von denen, die sonst wenig Macht haben. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch schon erlebt habt, das Gebet von Kindern hat eine Kraft. Gott hat eine Kraft in das Gebet von Kindern hineingelegt. Ich habe ein historisches Beispiel, ich habe das gelesen, gefunden, ich erzähle es euch. In Schlesien ist das wohl passiert. Schlesien war seit den Tagen der Reformation von Verfolgungen und Bedrückungen sehr heimgesucht worden. Also so im 1707 herum hat man versucht, Schlesien wieder ins Katholische zurückzubringen. Und man machte das mit großer Gewalt. Da spielten die Liechtensteiner Dragoner, Seligmacher genannt, also weiß man schon, wohin das ging. Ne? Mit großer Gewalt haben sie versucht, Leute wieder zum Katholizismus zurückzubringen. Und viele Leute haben in den Nachbarländern Zuflucht gesucht. Von den evangelisch verbliebenen Kirchen gingen 114 Kirchen verloren. Also so sagt das die Kirchengeschichte. Aber dann geschah etwas ganz Außergewöhnliches und Wunderbares. Scharen von Kindern im Alter von 5 bis 15 Jahren kamen täglich zweimal unter freiem Himmel zusammen, um zu beten. Auf die Frage, warum sie beten würden, gaben sie zur Antwort: Wir beten für unsere Kirchen. Es fing irgendwo im Gebirge in Schlesien an und fast in allen evangelischen Landschaften wurden die Kinderherzen entzündet. Es war wie eine kleine Erweckung unter den Kindern und bis hin nach Breslau. Auch Breslau wurde davon ergriffen und selbst die raue Winterzeit konnte dem nicht Einhalt gebieten. Und die Kinder trafen sich zum Gebet zweimal am Tag. Das Ende war also, dass die Verfolgung tatsächlich aufhörte. Es, also historisch gesehen, 1707 gab es die Altranstädter Konvention und dem evangelischen Schlesien wurde eine freie Religionsausübung wieder zugestanden. Von 114 Kirchen wurden alle wieder zurückgegeben und es wurden mehrere neue sogenannte Gnadenkirchen erbaut. Seitdem hatte die Not ein Ende. Zur Erinnerung an dieses Ereignis wurde eine Denkmünze geprägt und sie trägt auf der einen Seite die Inschrift: Kehr mich um, so wirst du sehen, was in Schlesien ist geschehen, 1707. Und auf der anderen Seite hat man im Prägebild von Kindern, die mit einem Lehrer zum Gebet niederknien, und darunter stehen die Worte aus Psalm 8: Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet. Ich finde das faszinierend. Wir haben das bei uns mal zu Hause erlebt. Wir haben für eine Krankheitssituation gebetet und es hat sich nichts getan. Und dann fingen die Kinder an zu beten. Nun kann man ja, man weiß ja nicht, was dann am Ende den Ausschlag gegeben hat. Aber merkwürdigerweise oder bezeichnenderweise geschah dann eine Veränderung. Gott hat sich aus dem Mund der Kinder und der Unmündigen eine Macht zugerichtet. Man fragt sich ja, warum ist denn das so bei Kindern? Vielleicht deswegen, weil sie in kindlichem Vertrauen zu Jesus kommen. Wir Erwachsenen reflektieren ja immer noch. Ne? Kann Gott das jetzt so machen? Oder wie? Ein Kind macht das nicht. Ein Kind bittet vertrauensvoll. Und durch schwache Kinder lässt der große Gott Dinge geschehen, wo man manchmal nur staunen kann. Überhaupt liegt darin ja ein biblisches Prinzip. Durch das Kleine und Schwache wird Gottes Macht besonders sichtbar. Es zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Gott erwählt das, was nichts ist vor dieser Welt. 1. Korinther 1, Vers 28. Was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Oder 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Oder Sacharja 4, Vers 6, schon im Alten Testament: Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Manchmal denken wir, Gott kann seine Macht nur zeigen, wenn wir stark und fest sind, und dann versuchen wir stark zu sein. Aber immer dann, wenn die Gemeinde Jesu stark war und wenn sie sich mit weltlicher Macht verbunden hat, das kann man übrigens auch durch die Kirchengeschichte hindurch sehen, war es keine guten Zeiten für die Gemeinde Jesu. Wenn die Gemeinde Jesu sich mit weltlicher Macht verbunden hat, wurde das Evangelium oft unglaubwürdig. Also, Gott bedient sich vorzugsweise des Schwachen um seine Kraft zu zeigen. Damit deutlich wird, es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist seine Kraft. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hat Gott sich eine Macht zugerichtet. Ich finde das faszinierend. Und das führt uns auch immer wieder dahin, kindlich zu glauben. Nicht kindisch, das ist was anderes. Aber kindlich, vertrauensvoll zu unserem Herrn zu gehen. Gott hat darin Macht gelegt. Weiter, da kann man nur staunen über Gottes Sicht des Menschen. Jetzt geht es ja nochmal weiter. Psalm 8 beschreibt ja, wie Gott uns Menschen sieht. Wer oder was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und nun haben wir 5 Beschreibungen, ich will sie kurz versuchen zu benennen, wie Gott den Menschen sieht. Der Mensch erdacht und mit Gottes Fürsorge bedacht. Jeder Mensch, eine geniale Idee Gottes. Jürgen Werth, lange Jahre Leiter des Evangeliumsrundfunkes, hat einmal ein wunderschönes Lied gedichtet. Ich habe es euch mitgebracht. Also ich singe es jetzt nicht. Das hätte vielleicht fortlaufenden Erfolg hier, also dass der Erfolg fortläuft. Aber ich zitiere es. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du. Und niemand lächelt so, wie du es gerade tust. Vergiss es nie. Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du. Und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Vergiss es nie. Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt. Und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie. Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld. Denn du kannst leben. Niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, du bist du. Bitte? Im Kindergarten wird das manchmal gesungen. Genau, aber ich finde nicht nur ein Lied für Kinder, sondern für uns alle. Die Einmaligkeit. Jeder Mensch einmalig. Ja, es gibt so auf der Karte, ne? Das, guck an, super. Und ich glaube, dass das was wichtig ist, dass wir uns diese Dinge, die Gott uns hier sagt, in seinem Wort immer wieder verinnerlichen, denn auch der Teufel versucht, alles darauf anzulegen, uns aus dieser Sicht herauszureißen. Und dann kommen wir ins Zweifeln und sind zerrissen. Schauen wir es uns nochmal weiter an. Nächstes Stichwort, angenommen. Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Die große Ursehnsucht des Menschen ist ja, angenommen und geliebt zu sein. Und Psychologen sagen uns, dass wir im Leben fast alles tun, um geliebt zu werden. Dass wir in unserem Leben eigentlich das eine große Ziel haben, geliebt und angenommen zu sein, unseren Platz zu finden, überhaupt in dieser Welt. Und es hinterlässt ein großes Defizit, wenn zum Beispiel ein Kind dieses Angenommensein, diese Annahme nicht erfährt. Selbst der Klassenkasper kaspert ja vor allen Dingen deshalb, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und manchmal so nach dem Motto, besser negative Aufmerksamkeit als gar keine. Also wir tun in unserem Leben ganz, ganz viel, um angenommen zu sein, um geliebt zu sein, um etwas zu sein. Und nun sagt uns Gott, du musst dich nicht krampfhaft in den Mittelpunkt stellen, denn bei mir hast du schon die Aufmerksamkeit, die du erstrebst. Und wir leben ja heute in einer Welt, wo dieses krampfhaft sich in den Mittelpunkt stellen oder sich nur alleine im Mittelpunkt sehen, man sagt Narzissmus dazu, wo das ja Blüten schlägt oder treibt, bis hin zu amerikanischen Präsidenten, hätte ich fast gesagt, wo man manchmal Angst kriegen kann und sagen kann, Mensch. Aber diese Sehnsucht, etwas zu sein, etwas Besonderes zu sein, im Mittelpunkt zu sein, die haben wir alle in unserem Leben drin. Die Frage ist nur, wo stillen wir diese Sehnsucht? Und nun sagt Gott, sie ist schon gestillt, bei mir bist du schon angenommen. Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Und David staunt darüber, angenommen zu sein, Aufmerksamkeit zu bekommen, eben nicht nur Ungeziefer in der Erdrinde zu sein. Bei mir hast du diese volle Aufmerksamkeit, die Anerkennung, nach der du dich ein Leben lang sehnst. Bei mir bist du so wertvoll. Und jetzt neutestamentlich gesprochen, sagt Gott, dass ich mein Bestes für dich gab. Jesus, meinen einzigen Sohn. So wertvoll bist du mir. Und wenn es nur für dich wäre, ich habe Jesus dahingegeben. So wertvoll ist mir dein Leben. Also, angenommen. Aber nun ein nächstes. Was sagt uns der Psalm noch? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Nächste Aussage über den Menschen ist, er ist wertgeschätzt, er ist angenommen, aber er ist unser Gott. Wenig niedriger gemacht als Gott. Und ich finde auch, das ist interessant, was in diesem Psalm hier drin steckt. Gott hebt uns Menschen unwahrscheinlich hoch, aber gleichzeitig sagt er uns auch, du stehst nicht über Gott. Und wo immer wir Menschen diese Platzanweisung missachten, wird es problematisch. Wo wir nicht mehr beachten, dass wir nicht auf der Stufe Gottes stehen, dort vergöttern wir zum Beispiel Menschen und stellen sie an Gottes Stelle. Man spricht heute in der Pädagogik von Helikoptereltern, die über ihren von ihnen vergötterten Kindern kreisen und am Ende den Kindern eher Schaden zufügen, weil die Kinder sich nicht mehr frei entwickeln können. Wo Kinder vergöttert werden und wo Eltern über ihnen schweben, wie Helikopter, ne? Und jede Bewegung beobachten und allen Schaden fernhalten. Das will ja jeder Vater, jede Mutter möchte ja Schaden fernhalten. Aber wo das in so ein System ausartet, wo Kinder zu Göttern werden, krankt die Gesellschaft dran. Also es ist interessant, wenn man sich mal anguckt, wo es hinführt, wenn diese Platzanweisung Gottes für uns Menschen missachtet wird. Dann werden Menschen zu Göttern und am Ende tut man ihnen nichts Gutes und unserer Welt erst recht nicht. Also wenn die Kinder größer werden, ist es schrecklich. Ich denke, ihr wisst ja, ne, die ihr mit Kindern arbeitet oder dort damit zu tun habt. Und solche Eltern sind übrigens auch alles andere als leicht. Die dann am Ende alle Schuld beim Lehrer oder bei der Kindergärtnerin sehen, aber überhaupt keine Sicht mehr haben für die eigenen Defizite und für die eigenen Dinge, die sie in der Erziehung vielleicht falsch gemacht haben. Also das ist so das eine Beispiel. Und das andere ist, wenn nicht mehr beachtet wird, wir Menschen sind unter Gott, nicht über Gott, dann kommt es zu solchen Entwicklungen wie, dass wir uns anmaßen, über das Lebensende und über den Lebensanfang eines Menschen zu entscheiden. Das ist das große Thema Abtreibung oder das ist das andere Thema dann am Ende, das Thema Sterbehilfe. Und wir haben vorhin ja gerade auch darüber gesprochen, wie schwer es manchmal ist, den Weg wirklich bis zu Ende zu gehen. Und es bleibt tatsächlich eine riesengroße Herausforderung, zu sagen, wenn er doch oder wenn sie doch endlich heimgehen könnte, ne? Auch ein Mensch, der bereit ist, der Jesus lieb hat und wo die Kraft zu Ende ist. Und trotzdem dürfen wir als Menschen es nicht in unsere Hand nehmen. dann machen wir uns zu Gott. Es bleibt eine große Herausforderung, ohne Frage. Und manchmal ist es ein ganz schöner Kampf. Dennoch, wir haben es nicht in der Hand und wir dürfen es nicht in die Hand nehmen. Dann wären wir wie Gott. Übrigens, die uralte Sehnsucht des Menschen ganz am Anfang schon, sein wollen wie Gott. Und David bekennt hier, du hast ihn wenig, aber du hast ihn niedriger gemacht als Gott. Ich finde, selbst in so einem Psalm, was hier alles drinsteckt, ne, an hilfreicher Lebensprogrammatik für uns. Und weiter noch, du hast ihn geehrt und gekrönt. Der Mensch, die Krone der Schöpfung. Manche Wissenschaftler ziehen das heute in Zweifel, weil sie sehen, wie zerstörerisch der Mensch sein kann. Und der Mensch kann zerstörerisch sein. Nicht nur in Bezug auf die Umwelt, sondern auch, wenn wir ins Dritte Reich gucken oder ne, was, wie viel Menschen auch zerstören können. Und manche ziehen das dann in Zweifel, weil sie das sehen. Aber ich glaube schon, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Wir können denken und sprechen wie kein anderes Lebewesen. Gut, bei manchen ist die Fähigkeit zu denken vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie bei anderen. Aber die Krone der Schöpfung, ich halte das schon fest und die Bibel hält es auch fest. Aber wir sehen eben auch das andere, weil der Mensch nicht mehr unter Gott ist, gibt es dann die Zerstörung. Menschen gegen Menschen und auch der Mensch gegen die Natur. Auch die Ausbeutung der Natur. Interessant ist, dass gerade in der jungen Generation das wieder entdeckt wird. Auch dort ein Stück unsere Verantwortung. Und gut, ich kann jetzt nicht noch viel mehr dazu sagen, aber noch ein letztes dazu jetzt, wie Gott den Menschen sieht. Er ist Herr über die Schöpfung. Nur heißt es hier, du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Finger Werk. Und nur dieser Satz noch hier. Nur indem wir Menschen dem Herrn aller Herren unterstellt bleiben, können wir auch gut diese Herrschaft über die Natur ausüben. Alles andere wird dann zum Raubbau, wenn wir uns nicht mehr Gott und seinen Maßstäben und seiner Herrschaft unterstellen. Und hier sehe ich auch den Grund für alles, was auch an Zerstörung auch unserer Umwelt passiert. Weil wir Menschen nicht mehr unter der Herrschaft Gottes stehen. Und immer dann, wenn ein Mensch unter die Herrschaft Gottes gestellt wird, geht er mit seinen Mitmenschen und auch mit seiner Umwelt bis hin zu den Tieren gut um. Luther hat wohl mal gesagt, selbst die Kuh im Stall muss merken, wenn der Bauer sich bekehrt hat. Aber da merken wir, ne? Das hat Auswirkungen. Wenn wieder jemand unter der Herrschaft Jesu steht, dann merkt selbst die Kuh im Stall, auch wenn wir keinen Stall mehr haben und keine Kuh mehr drin, aber dann merken das die anderen und dann hat das Auswirkungen. Gut, und damit bin ich beim letzten Gedanken. Da kann man nur staunen, über Gottes Königsweg in Christus versöhnt zu sein. Wir haben es ja gesehen, der Psalm ist auch eine Analyse des menschlichen Daseins. Der Mensch hat die Platzanweisung Gottes gründlich missverstanden und er geht ausbeuterisch mit der Schöpfung um, mit dem anderen Menschen. Und wir sind eben an vielen Stellen nicht die Menschen, die wir sein sollten. Aber es gibt diesen Menschen und er ist eben nicht nur Mensch, sondern Gott zugleich. 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Der Mensch, ja die ganze Schöpfung, ist versöhnt mit Gott durch Jesus. Und immer dann, wenn ein Mensch sich Jesus unterstellt und seiner Herrschaft, wenn er seine Vergebung in Anspruch nimmt und sein Herrsein in seinem Leben erlebt, dann beginnt er in die Ordnung Gottes hineinzukommen. Und auch die Schöpfung ist erlöst durch das Sterben Jesu am Kreuz. Auch in der Schöpfung ist ja nicht nur Idylle. Unsere Kinder waren, es gab so eine Zeit, da haben die gerne Naturfilme angeguckt. Und die waren furchtbar darüber erbost, dass ein Löwe so ein niedliches, kleines Antilopen-Zicklein gefressen haben. Also was manchmal so idyllisch anmutet, ist nicht immer so idyllisch. Auch in der Schöpfung ist manchmal dieses Fressen und Gefressenwerden alles andere als Idylle. Und die Bibel sagt uns in Römer 8, dass auch die Schöpfung frei wird von der Vergänglichkeit. Durch das Opfer Jesu. Und da merken wir, was im Kreuz Jesu für eine Dimension drinnen liegt. Eine allumspannende Dimension, die nicht nur uns Menschen betrifft, sondern sogar die ganze Schöpfung betrifft. Durch das Opfer Jesu am Kreuz ist auch die Schöpfung versöhnt. Und es gibt den Tag, wo der Löwe nicht mehr das Lamm frisst, wo das Kind an dem Loch der Otter wieder spielen kann, wenn Jesus wiederkommt, in der Herrlichkeit Gottes. Der Michael hat mir vorhin gesagt, ganz am Anfang, dass der Vati ja noch eine schöne Wohnung hat. Ne? Da ging es so über meinen Vati. Und ich habe erst gedacht, er meint, er wohnt ganz schön in Burkhardsgrün, was er ja auch tut. Aber der Michael meinte noch was anderes. Er meinte eine andere Wohnung, die uns bei dem Herrn erwartet. Wisst ihr, und das, was uns dieser Psalm hier noch eröffnet, diese große Sicht hin, dort bei ihm, bei Gott, in der Herrlichkeit, dort kommt auch die Schöpfung wieder in seine Ordnung hinein. Dort gibt es keine Demenz mehr. Dort gibt es keine Beeinträchtigung mehr. Dort gibt es keine Zerstörung mehr. Dort gibt es kein Fressen und Gefressenwerden mehr. Sondern dort ist Herrlichkeit. Und so öffnet Psalm 8 für mich noch so das Tor zu dem, was Gott einmal wieder herstellen wird. In Christus versöhnt. Gottes Königsweg, um seine Königsherrschaft aufzurichten für Mensch und Natur, heißt Christus. Das Kreuz, an dem er starb. Und das feiern wir jetzt gleich, wenn wir Abendmahl feiern. In ihm, in Jesus und nahe bei ihm finden wir den Platz, wo wir staunend bekennen können, auch heute. Ich weiß, wer ich bin. Ein geliebtes Kind Gottes, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ein geliebtes Kind Gottes mit einer wunderbaren Perspektive auf Herrlichkeit hin. Da kann man nur staunen. Und ich wünsche uns, dass wir staunend und anbetend vor unserem Herrn sind. Auch jetzt, wenn wir das Mahl miteinander feiern. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Amen.